Ich möchte gerne mit euch heute Morgen in einen geschichtlichen Bericht hineintauchen, und zwar schon relativ tief hineintauchen. In diesem Bericht geht es um ein Thema namens Beschneidung. Nicht so ein angenehmes Thema. Aber das ist nur vordergründig das Thema. Am Ende der Predigt wird nicht unbedingt das Ergebnis sein, wir Marlower Männer, wir brauchen uns nicht beschneiden zu lassen. Das setze ich gewissermaßen als bekannt und mit Freude zur Kenntnis genommen voraus. Ich glaube aber, dass uns der Heilige Geist mit diesem Text noch deutlich mehr sagen möchte, als diese kleine Sachinformation, so wichtig sie auch ist. Und ich glaube auch, dass, wenn wir uns den Text wirklich mal genauer angucken, dass wir für unsere tägliche Praxis das eine oder andere entnehmen können, was uns vielleicht in Frage stellt, dann wird es eine ermahnende Predigt heute sein, oder was uns vielleicht auch ein Stück weit wieder mal zu einer gewissen Entspannung kommen lässt, denn dann wird es eine trostreiche Predigt sein. Also je nachdem, wo du gerade stehst, hat der Heilige Geist heute eine Doppelflinte angesetzt und schießt auf beiden Rohren, und den einen tröstet es und den anderen ermahnt es, und dann ist es auch in jedem Fall recht. Bevor ich aber den eigentlichen Predigttext lesen lasse von meinem Lieblingsvorleser, möchte ich euch in die Vorgeschichte mit hineinnehmen. Der eigentliche Predigttext wird nachher Apostelgeschichte 15 sein. Da wird von dem sogenannten Apostelkonzil berichtet. Heute würde man sagen vom Meeting der Apostel. Es waren noch nicht nur die Apostel, da waren noch andere Leute dabei. Aber klassischerweise heißt diese Veranstaltung das Apostelkonzil. Und der Abschnitt Apostelgeschichte 15 ist auch in vielen Bibeln so überschrieben. Aber das heißt nichts anderes als ein Treffen, wo auch etwas beschlossen wurde. Und Konzilien hat die Kirchengeschichte viele. Ich sag mal, das ist das einzig wirklich gute Konzil hier vermutlich gewesen. Ich möchte aber die Vorgeschichte erklären. Und dazu eine kleine Karte, wo ihr vermutlich nicht wahnsinnig viel lesen könnt. Also die erste Reihe kriegt vielleicht noch hin, dass hier unten Jerusalem steht. Könnt ihr das sehen oder ist das zu klein? Sorry, mehr Fläche haben wir hier einfach nicht. Ein bisschen Licht, ihr könnt das vom Beamer aus machen, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt natürlich die falschen Schalter. Wo ist denn der Schalter für da? Ah, den habe ich bloß nicht richtig gedrückt. Gut, ich weiß nicht, ob es von der Größe was geändert hat, aber vielleicht von der Schärfe. Also hier unten ist Jerusalem, und das ist eigentlich so die Gegend, wenn wir im Neuen Testament uns bewegen oder zumindest in den Evangelien uns bewegen. Hier sind wir. Nazareth, See von Galiläa, das Galiläische Meer, oder See Genezareth oder See von Tiberias. Alle vier Namen meinen das gleiche Gewässer. Hier oben hat Jesus sehr viel gewirkt, und natürlich erfahren wir etliches über Jerusalem. Und in Jerusalem findet auch die Hälfte unseres heutigen Textes statt. Die andere Hälfte, deswegen habe ich so eine große Karte genommen, findet hier oben statt, in Antiochia. Jetzt brauche ich wieder Licht. Der? Ja. Dieses Antiochia ist eine nicht nur für unsere heutige Betrachtung wichtige Stadt, sie hat auch geschichtlich eine Bedeutung. Und ich weiß nicht, wie oft ihr die Apostelgeschichte so lest, aber ziemlich häufig taucht dort Antiochia auf. Es ist eine politische Hauptstadt einer bestimmten Gegend, aber auch für unsere Ereignisse ist es eine wichtige Stadt. In dieser Stadt hat Barnabas sich den frisch bekehrten oder fast frisch bekehrten Saulus genommen, noch heißt er nicht Paulus, und hat ihn mit in den Gemeindedienst hineingenommen von der Gemeinde in Antiochia. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und das muss ein interessantes Jahr gewesen sein, wo diese beiden Männer sich das Alte Testament geschnappt haben und darüber gesprochen haben, wie wollen wir dieses Alte Testament verstehen im Hinblick auf diesen Christus, an den wir beide gläubig geworden sind. Das war eine spannende Zeit, wo sie auch die Gemeindeglieder mit der neuen Lehre von Jesus Christus vertraut machten. Und sie mussten natürlich auch immer wieder darüber nachdenken, wie sieht eigentlich so ein Leben als Nachfolger Christi aus? Nicht im Widerspruch zu, aber in Weiterentwicklung des normalen Judenlebens. Im Jahr 45 brach dann eine Hungersnot in Jerusalem aus. Und Barnabas und Saulus, wie gesagt, weit weg von Jerusalem entfernt, beschließen, in der Gemeinde Geld zu sammeln, die Heiligen zu animieren, spendet jeder so viel er kann, ja, und dann sind sie die Geldboten, die das Geld nach Jerusalem bringen. Das ist vermutlich der Besuch, von dem Paulus später in Galater 2 berichten wird. Also Paulus hat einen Galaterbrief geschrieben, und in dem reflektiert er manches von dem, was gewesen ist. Und Galater 2, 1 bis 10 ist vermutlich dieser Besuch, den ich gerade nannte, beschrieben. In Jerusalem treffen die beiden, Barnabas und Saulus, dann auf drei wichtige Leute. Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei bezeichnet Paulus, oder ja, später heißt er ja dann Paulus, als die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Und Säulen, das sind die, die die Last tragen, das sind die, die das Dach tragen. Das ist ein judäischer Begriff für Lehrer, verantwortliche, in der Lehre stehende Brüder. Diese drei Säulen treffen sie dort. Und Saulus und Barnabas berichten von ihrem Dienst an den Heiden hier oben in Antiochia. Das ist nicht Judäa, das ist uns ganz, muss wichtig sein. Wir reden hier vom Ausland. Sie berichten, wie sie dort in Antiochia arbeiten, dass dort Heiden zu Christen werden, sogenannten Heidenchristen. Und offenbar erkennen diese Jerusalemer Gemeindeleiter den Dienst der beiden Brüder an. Paulus formuliert in Galater 2,9, dass sie ihm und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft gaben. Heute würde das eher so laufen oder so, keine Ahnung, aber irgendwie gab es da so eine jüdische Ausdrucksform nach dem Motto, wir arbeiten im gleichen Team, auch wenn wir geografisch unterschiedlich tätig sind. Aber es war mehr als ein geografischer Unterschied. Es war das Wirken außerhalb des verheißenen Landes. Sie vereinbarten dann, dass sie, also Barnabas und Saulus, weiter unter den Nationen, also unter den sogenannten Heiden arbeiten, und die Jerusalemer wollten sich weiterhin der Evangelisation der Juden widmen. Paulus im Galaterbrief betont, dass bei diesem Besuch er Titus dabei hatte. Ein Grieche, also ein Nichtjude, ein nicht beschnittener Mann. Und sie hatten ihn dabei, sie berichteten davon, wir haben da unter den Heiden gewirkt, und niemand in der Runde hatte die Forderung aufgestellt, Titus, du musst dich beschneiden lassen, so wie es bei uns Juden üblich ist. Paulus betont das. Und vielleicht wird im Laufe meiner Ausführung klar, warum Paulus das so betonen muss. Saulus kehrt also aus diesem Gespräch, wo sie die Liebesgabe nach Jerusalem überbracht hatten, kehrt er zurück nach Antiochia und meint, Jerusalems volle Unterstützung für die Heidenmission zu haben. Das ist sein Denken. Hi. Aber es stellt sich heraus, dass das nicht so stimmt. Das war nicht so, dass sie die volle Unterstützung der Jerusalemer Gemeinde hatten. Aber der Heilige Geist, und das von lesen wir auch in der Apostelgeschichte, ruft Barnabas und Saulus. Der Heilige Geist beruft Barnabas und Saulus, sie sollen die erste Missionsreise des Paulus, wie wir sie dann später nennen, begehen. Sie reisen gen Westen, zuerst gehen sie runter an die Küste, dann fahren sie mit dem Schiff durch die Gegend, sie bereisen auf dem Kontinent einige Orte und Ortschaften und gründen überall Gemeinden. Und ab dieser Missionsreise heißt unser Saulus nur noch Paulus. In Antiochia werden sie eingesetzt und berufen, sie gehen runter, sie fahren nach Zypern, sie fahren ans Festland, gründen Gemeinden hier in dieser Gegend, kehren auf fast dem gleichen Wege wieder zurück. Das überspringe ich. Das kann ich jetzt nicht auch noch alles bringen. Die Predigt ist schon lang genug. Aber was ist das? Sie waren in Jerusalem und haben den brüderlichen Handschlag der Gemeinschaft bekommen. Sie werden vom Heiligen Geist eingesetzt, berufen. Die Gemeinde in Antiochia beruft sie und sie fahren los und überall, wo sie hinkommen, gehen sie in die Synagogen, predigen und Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Gemeinden entstehen. Stellt euch vor, ihr wäret Saulus oder Barnabas. Was für ein Gefühl wäre in eurem Brustkorb? Diese Freude, die immer angeschnallt ist. Ich darf nicht stolz sein, aber eigentlich ist es cool, was hier gerade passiert. Und sie kommen zurück nach Antiochia und berichten natürlich den Geschwistern, die da mangels WhatsApp und Facebook nicht wussten, was genau passiert war. Und die Geschwister dort freuen sich. In Apostelgeschichte 14,27 heißt es dann nämlich, als sie aber angekommen waren, Rückkehr von der ersten Missionsreise, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, Trommel, Trommel, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hat. Und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Und den nächsten Satz möchte ich auch noch vorlesen, auch wenn er nachher von Markus nochmal wiederholt werden wird. Und dann heißt es in Kapitel 15,1, und einige kamen von Judäa herab. Nochmal ganz kurz, ja, ein bisschen biblische Geografie einbauen. Nein, das ist ein Foto von mir gewesen. Judäa herab, das ist nicht unsere Art des Redens. Wir würden immer sagen, wir gehen nach oben. Juden haben aber geografisch gedacht. Judäa ist das jüdische Hügelland hier so ein bisschen gelblich gemalt. Das sind Gebirge. Und weil sie von den Bergen runtergehen ins Flachland, sagt man, sie kamen von Judäa herab. Und einige kamen von Judäa herab, also kamen unter anderem aus Jerusalem, und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise des Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Na, dankeschön. Da war dieser Brustkorb voller Freude über das, was Gott an ihnen, durch sie, an den Nationen getan hat. Und nachdem sich so die Freude, ich will nicht sagen gelegt hat, aber dass das Klatschen nicht mehr ganz so laut war, kommen da ein paar Typen herab und sagen, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Es wird Beschneidung gefordert und der Dienst von Paulus und Barnabas wird total in Frage gestellt. In Galater 2, 11 bis 21 berichtet uns Paulus etwas, was sehr in die gleiche Richtung geht. Und ich will euch jetzt nicht mit Paulus-Chronologie belästigen. Ich bin aber mittlerweile fest zu der Überzeugung gekommen, dass was in Galater 2, 11 bis 21 steht, genau in diese Situation hineinspricht. In diese Situation, wo sie zurückgekommen sind, der Gemeinde berichten. Und genau zu dieser Zeit ist das, was in Galater 2, 11 fortfolgendes steht, geschehen. Paulus macht in dem Brief leider keine genaue Zeitangabe, von daher ist das eine Vermutung, aber ich könnte sie begründen, aber ich erspare uns das jetzt. Nach diesem Bericht, den wir im Galaterbrief haben, sind nicht nur Leute aus Judäa nach Antiochia gekommen, sondern auch Petrus, der Petrus. Der aß zunächst mit den Heidenchristen in Antiochia, ganz normal zusammen, was einem strenggläubigen Juden total verboten war. Aber er tat es. Dann aber kamen andere, und ich nehme an, es sind genau jene aus Kapitel 15,1. Und was macht Petrus? Er zieht sich von den Heidenchristen zurück. Er ist nicht mehr mit ihnen zusammen, er sondert sich so ein bisschen ab, nach dem Motto, die sind da und ich bin hier, weil er die anderen Juden kommen sieht und sich vor ihnen fürchtet. Und dabei hatte doch dieser Petrus ein wichtiges Ereignis schon längst erfahren. Ich unterstelle so ein bisschen Grundkenntnisse. Apostelgeschichte 10, irgendwelche Dinge kommen vom Himmel. Petrus überlegt, was soll das heißen? Und am Ende ist Petrus derjenige, der eigentlich in Jerusalem klar machen muss, auch die Nationen werden vom Evangelium angesprochen. Auch an den Nationen will Gott das Opfer Jesu Christi wirken lassen. Auch Heiden können Christen werden. Das ist das, was Petrus schon in Apostelgeschichte 10 eigentlich gelernt und sogar verteidigt hat. Und trotzdem zieht er sich zurück, als da diese Leute aus Judäa kommen. Sitzt nicht mehr mit den Heidenchristen zusammen. Begründung. In Kapitel 2, 12, 13 heißt es, er sonderte sich ab, weil er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Aus der Beschneidung, die Leute, die die Beschneidung für wichtig halten. Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, es müssten vermutlich Juden-Christen sein, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Paulus kommt von der Mission wieder, hat so viel unter den Heiden getan. Barnabas war mit dabei und Barnabas war früher der erste Mann und Saulus war das Appendix. Ja, aber selbst dieser Barnabas, der diese ganze Missionsarbeit mitgekriegt hat, hat so viel Angst vor diesen Juden gehabt oder war in seinen inneren Überzeugungen noch nicht so sattelfest, dass auch er fortgerissen wurde und heuchelte und die Heidenchristen mied. Und Paulus führt ziemlich straff in seinem Galaterbrief Kapitel 2 aus, wie er darauf eingegangen ist. Er hat Petrus zurechtgewiesen. Und jetzt stellt euch bitte mal den Petrus vor, wie ihr ihn gemeinhin kennt. Also so einen Bären zurechtzuweisen, das setzt schon was voraus. Eine tiefe innere Überzeugung. Die wahre Mitgliedschaft im Volk Gottes besteht im Glauben an Jesus und nicht in Beschneidung oder in Reinheits- und Speisevorschriften. Und er wies alle, auch Petrus, streng zurecht. Leider berichtet weder Lukas noch Paulus, wann Petrus dann abgereist ist. Ich habe immer diese Situation vor Augen, wie Petrus bitterlich weint, nachdem der Hahn mehrfach gekräht hat und Jesus ihn anguckte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Petrus mal wieder so ein Ereignis hatte, wo er sagte, Mist, ich hatte Apostelgeschichte 10, die Dinge vom Himmel kommen. Ich habe es verstanden, ich habe es sogar gegenüber anderen Juden verteidigt. Und hier bin ich mal wieder voll hingelatscht. Ich war doch so sicher in der Überzeugung und hier habe ich daneben gelegen. Irgendwie ist er gegangen. damit war der Fall nicht erledigt. Denn da waren noch diese Leute, von denen wir lasen, dass sie aus Judäa gekommen waren und gesagt haben, ohne Beschneidung könnt ihr nicht errettet werden. Und zieht euch diesen Schuh bitte mal an. Also ich will nicht wissen, wer beschnitten und wer nicht beschnitten ist. Aber stellt euch mal vor, es wäre die Botschaft an euch. Ist ja schön, dass ihr jetzt zum Gottesdienst nach Marlow kommt. Schön, dass ihr eine Elberfelder Bibel habt. Die ist ja die beste von allen. Aber bei allem fehlt noch die Beschneidung. Das waren überzeugende Leute, die da kamen. Das waren nicht so kleine Schuljungen, ich habe im Katechismus gelernt, Komma. Sondern das waren feste, harte Jungs, die das mit Überzeugung vortrugen. Und deswegen muss diese Sache unbedingt geklärt werden. Denn ein Festhalten an den rituellen Vorschriften würde den Tod von Jesus am Kreuz irgendwie klein machen, unwichtig machen. Hier Jesus am Kreuz gestorben, ja, aber eigentlich das Wichtige ist, dass du etwas tust. Und das wollte Paulus nicht mitmachen. Die Sache muss besprochen werden. Also muss erneut nach Jerusalem gegangen werden. Deswegen ist hier lustigerweise am Ende der ersten Missionsreise ein Pfeil. Hat mit der Missionsreise direkt nichts zu tun, aber es ist das Ergebnis. Die Missionsreise hat stattgefunden, aber nach dem Motto, sind denn das jetzt Christen oder nicht, wenn sie nicht beschnitten sind? Diese Frage muss nochmal in Jerusalem geklärt werden. Markus, wenn du so lieb bist, uns einfach mal Apostelgeschichte 15 vorlest und ihr die Bibeln dabei habt, schlag's ruhig auf. Es ist ein langer Text und wir scheuen uns nicht, auch einen langen Text mal in der Gemeinde miteinander zu lesen.
Also über die Übersetzung lässt sich natürlich bekanntlich streiten. Ich lese aus der Schlachter 2000 und ich lese ab Vers 2, wie es weitergeht. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und spricht zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte aus zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgende Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus. Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt.
Ich möchte gern mit euch heute Morgen in einen geschichtlichen Bericht hineintauchen, und zwar schon relativ tief hineintauchen. In diesem Bericht geht es um ein Thema namens Beschneidung. Nicht so ein angenehmes Thema. Aber das ist nur vordergründig das Thema. Am Ende der Predigt wird nicht unbedingt das Ergebnis sein, wir Marlower Männer, wir brauchen uns nicht beschneiden zu lassen. Das setze ich gewissermaßen als bekannt und mit Freude zur Kenntnis genommen voraus. Ich glaube aber, dass uns der Heilige Geist mit diesem Text noch deutlich mehr sagen möchte, als diese kleine Sachinformation, so wichtig sie auch ist. Und ich glaube auch, dass, wenn wir uns den Text wirklich mal genauer angucken, dass wir für unsere tägliche Praxis das eine oder andere entnehmen können, was uns vielleicht in Frage stellt, dann wird es eine ermahnende Predigt heute sein, oder was uns vielleicht auch ein Stück weit wieder mal zu einer gewissen Entspannung kommen lässt, denn dann wird es eine trostreiche Predigt sein. Also, je nachdem, wo du gerade stehst, hat der Heilige Geist heute eine Doppelflinte angesetzt und schießt auf beiden Rohren, und den einen tröstet es und den anderen ermahnt es. Und dann ist es auch in jedem Fall recht. Bevor ich aber den eigentlichen Predigttext lesen lasse, von meinem Lieblingsvorleser, möchte ich euch in die Vorgeschichte mit hineinnehmen. Der eigentliche Predigttext wird nachher Apostelgeschichte 15 sein. Da wird von dem sogenannten Apostelkonzil berichtet. Heute würde man sagen vom Meeting der Apostel. Es waren noch nicht nur die Apostel, da waren noch andere Leute dabei. Aber klassischerweise heißt diese Veranstaltung das Apostelkonzil. Und der Abschnitt Apostelgeschichte 15 ist auch in vielen Bibeln so überschrieben. Aber das heißt nichts anderes als ein Treffen, wo auch etwas beschlossen wurde. Und Konzilien hat die Kirchengeschichte viele. Ich sag mal, das ist das einzig wirklich gute Konzil hier vermutlich gewesen. Ich möchte aber die Vorgeschichte erklären. Und dazu eine kleine Karte. wo ihr vermutlich nicht wahnsinnig viel lesen könnt, also die erste Reihe kriegt vielleicht noch hin, dass hier unten Jerusalem steht. Könnt ihr das sehen oder ist das zu klein? Sorry, mehr Fläche haben wir hier einfach nicht. Ein bisschen Licht, ihr könnt das vom Beamer aus machen, aber das meinst du glaube ich nicht. Ich habe jetzt natürlich die falschen Schalter. Wo ist denn der Schalter für da? Ah, den habe ich wohl nicht richtig gedrückt. Gut, ich weiß nicht, ob es von der Größe was geändert hat, aber vielleicht von der Schärfe. Also hier unten ist Jerusalem und das ist eigentlich so die Gegend, wenn wir im Neuen Testament uns bewegen oder zumindest in den Evangelien uns bewegen. Hier sind wir. Nazareth, See von Galiläa, das Galiläische Meer oder See Genezareth oder See von Tiberias. Alle vier Namen meinen das gleiche Gewässer. Hier oben hat Jesus sehr viel gewirkt und natürlich erfahren wir etliches über Jerusalem. Und in Jerusalem findet auch die Hälfte unseres heutigen Textes statt. Die andere Hälfte, deswegen habe ich so eine große Karte genommen, findet hier oben statt. In Antiochia. Jetzt brauche ich wieder Licht. Der? Ja. Dieses Antiochia ist eine nicht nur für unsere heutige Betrachtung wichtige Stadt. Sie liegt auch, hat auch geschichtlich eine Bedeutung und ich weiß nicht, wie oft ihr die Apostelgeschichte so lest, aber ziemlich häufig taucht dort Antiochia auf. Es ist eine politische Hauptstadt einer bestimmten Gegend, aber auch für unsere Ereignisse ist es eine wichtige Stadt. In dieser Stadt hat Barnabas sich den frisch bekehrten oder fast frisch bekehrten Saulus genommen, noch heißt er nicht Paulus, und hat ihn mit in den Gemeindedienst hineingenommen von der Gemeinde in Antiochia. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und das muss ein interessantes Jahr gewesen sein, wo diese beiden Männer sich das Alte Testament geschnappt haben und darüber gesprochen haben, wie wollen wir dieses Alte Testament verstehen im Hinblick auf diesen Christus, an den wir beide gläubig geworden sind. Das war eine spannende Zeit, wo sie auch die Gemeindeglieder mit der neuen Lehre von Jesus Christus vertraut machten. Und sie mussten natürlich auch immer wieder darüber nachdenken, wie sieht eigentlich so ein Leben als Nachfolger Christi aus? Nicht im Widerspruch zu, aber in Weiterentwicklung des normalen Judenlebens. Im Jahr 45 brach dann eine Hungersnot in Jerusalem aus. Und Barnabas und Saulus, wie gesagt, weit weg von Jerusalem entfernt, beschließen in der Gemeinde Geld zu sammeln, die Heiligen zu animieren, spendet jeder so viel er kann, ja, und dann sind sie die Geldboten, die das Geld nach Jerusalem bringen. Das ist vermutlich der Besuch, von dem Paulus später in Galater 2 berichten wird. Also Paulus hat einen Galaterbrief geschrieben und in dem reflektiert er manches von dem, was gewesen ist. Und Galater 2, 1 bis 10 ist vermutlich dieser Besuch, den ich gerade nannte, beschrieben. In Jerusalem treffen die beiden, Barnabas und Saulus, dann auf drei wichtige Leute. Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei bezeichnet Paulus, oder ja später heißt er ja dann Paulus, als die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Und Säulen, das sind die, die die Last tragen, das sind die, die das Dach tragen. Das ist ein judäischer Begriff für Lehrer, verantwortliche, in der Lehre stehende Brüder. Diese drei Säulen treffen sie dort. Und Saulus und Barnabas berichten von ihrem Dienst an den Heiden hier oben in Antiochia. Das ist nicht Judäa, das ist uns ganz, muss wichtig sein. Wir reden hier vom Ausland. Sie berichten, wie sie dort in Antiochia arbeiten, dass dort Heiden zu Christen werden, sogenannten Heidenchristen. Und offenbar erkennen diese Jerusalemer Gemeindeleiter den Dienst der beiden Brüder an. Paulus formuliert in Galater 2,9, dass sie ihm und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft gaben. Heute würde das eher so laufen oder so, keine Ahnung, aber irgendwie gab es da so eine jüdische Ausdrucksform nach dem Motto, wir arbeiten im gleichen Team, auch wenn wir geografisch unterschiedlich tätig sind. Aber es war mehr als ein geografischer Unterschied. Es war das Wirken außerhalb des verheißenen Landes. Sie vereinbarten dann, dass sie, also Barnabas und Saulus, weiter unter den Nationen, also unter den sogenannten Heiden arbeiten und die Jerusalemer wollten sich weiterhin der Evangelisation der Juden widmen. Paulus im Galaterbrief betont, dass bei diesem Besuch er Titus dabei hatte. Ein Grieche, also ein Nichtjude, ein nicht beschnittener Mann. Und sie hatten ihn dabei, sie berichteten davon, wir haben da unter den Heiden gewirkt und niemand in der Runde hatte die Forderung aufgestellt, Titus, du musst dich beschneiden lassen, so wie es bei uns Juden üblich ist. Paulus betont das. Und vielleicht wird im Laufe meiner Ausführung klar, warum Paulus das so betonen muss. Saulus kehrt also aus diesem Gespräch, wo sie die Liebesgabe nach Jerusalem überbracht hatten, kehrt er zurück nach Antiochia und meint, Jerusalems volle Unterstützung für die Heidenmission zu haben. Das ist sein Denken. Hi. Aber es stellt sich heraus, dass das nicht so stimmt. Das war nicht so, dass sie die volle Unterstützung der Jerusalemer Gemeinde hatten. Aber der Heilige Geist, und das von lesen wir auch in der Apostelgeschichte, ruft Barnabas und Saulus sie sollen die erste Missionsreise des Paulus, wie wir sie dann später nennen, begehen. Sie reisen gen Westen, zuerst gehen sie runter an die Küste, dann fahren sie mit dem Schiff durch die Gegend, sie bereisen auf dem Kontinent einige Orte und Ortschaften und gründen überall Gemeinden. Und ab dieser Missionsreise heißt unser Saulus nur noch Paulus. In Antiochia werden sie eingesetzt und berufen, sie gehen runter, sie fahren nach Zypern, sie fahren ans Festland, gründen Gemeinden hier in dieser Gegend, kehren auf fast dem gleichen Wege wieder zurück. Das überspringe ich. Das kann ich jetzt nicht auch noch alles bringen. Die Predigt ist schon lang genug. Aber was ist das? Sie waren in Jerusalem und haben den brüderlichen Handschlag der Gemeinschaft bekommen. Sie werden vom Heiligen Geist eingesetzt, berufen. Die Gemeinde in Antiochia beruft sie und sie fahren los und überall, wo sie hinkommen, gehen sie in die Synagogen, predigen und Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Gemeinden entstehen. Stellt euch vor, ihr wäret Saulus oder Barnabas. Was für ein Gefühl wäre in eurem Brustkorb? Diese Freude, die immer angeschnallt ist. Ich darf nicht stolz werden, aber eigentlich ist es cool, was hier gerade passiert. Und sie kommen zurück nach Antiochia und berichten natürlich den Geschwistern, die da mangels WhatsApp und Facebook nicht wussten, was genau passiert war. Und die Geschwister dort freuen sich. In Apostelgeschichte 14,27 heißt es dann nämlich, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, Trommel, Trommel, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hat. Und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Und den nächsten Satz möchte ich auch noch vorlesen, auch wenn er nachher von Markus nochmal wiederholt werden wird. Und dann heißt es in Kapitel 15,1, und einige kamen von Judäa herab. Nochmal ganz kurz. Ja, ein bisschen biblische Geografie einbauen. Nein, das ist ein Foto von mir gewesen. Judäa herab, das ist nicht unsere Art des Redens. Wir würden immer sagen, wir gehen nach oben. Juden haben aber geografisch gedacht. Judäa ist das jüdische Hügelland hier so ein bisschen gelblich gemalt, das sind Gebirge. Und weil sie von den Bergen runtergehen ins Flachland, sagt man, sie kamen von Judäa herab. Und einige kamen von Judäa herab, also kamen unter anderem aus Jerusalem und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise des Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Na, dankeschön. Da war dieser Brustkorb voller Freude über das, was Gott an ihnen, durch sie, an den Nationen getan hat. Und nachdem sich so die Freude, ich will nicht sagen gelegt hat, aber das Klatschen nicht mehr ganz so laut war, kommen da ein paar Typen herab und sagen, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Es wird Beschneidung gefordert und der Dienst von Paulus und Barnabas wird total in Frage gestellt. In Galater 2, 11 bis 21 berichtet uns Paulus etwas, was sehr in die gleiche Richtung geht. Und ich will euch jetzt nicht mit Paulus Chronologie belästigen. Ich bin aber mittlerweile fest zu der Überzeugung gekommen, dass was in Galater 2, 11 bis 21 steht, genau in diese Situation hineinspricht. In diese Situation, wo sie zurückgekommen sind, der Gemeinde berichten, und genau zu dieser Zeit ist das, was in Galater 2, 11 fortfolgendes steht, geschehen. Paulus macht in dem Brief leider keine genaue Zeitangabe, von daher ist das eine Vermutung, aber ich könnte sie begründen, aber ich erspare uns das jetzt. Nach diesem Bericht, den wir im Galaterbrief haben, sind nicht nur Leute aus Judäa nach Antiochia gekommen, sondern auch Petrus. Der Petrus. Der aß zunächst mit den Heidenchristen in Antiochia, ganz normal zusammen, was einem strenggläubigen Juden total verboten war. Aber er tat es. Dann aber kamen andere, und ich nehme an, es sind genau jene aus Kapitel 15,1. Und was macht Petrus? Er zieht sich von den Heidenchristen zurück. Er ist nicht mehr mit ihnen zusammen, er sondert sich so ein bisschen ab, nach dem Motto, die sind da und ich bin hier, weil er die anderen Juden kommen sieht und sich vor ihnen fürchtet. Und dabei hatte doch dieser Petrus ein wichtiges Ereignis schon längst erfahren. Ich unterstelle so ein bisschen Grundkenntnisse. Apostelgeschichte 10, irgendwelche Dinge kommen vom Himmel. Petrus überlegt, was soll das heißen? Und am Ende ist Petrus derjenige, der eigentlich in Jerusalem klar machen muss, auch die Nationen werden vom Evangelium angesprochen. Auch an den Nationen will Gott das Opfer Jesu Christi wirken lassen. Auch Heiden können Christen werden. Das ist das, was Petrus schon in Apostelgeschichte 10 eigentlich gelernt und sogar verteidigt hat. Und trotzdem zieht er sich zurück, als da diese Leute aus Judäa kommen. Sitzt nicht mehr mit den Heidenchristen zusammen. Begründung. Im Kapitel 2, 12, 13 heißt es, er sonderte sich ab, weil er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Aus der Beschneidung, die Leute, die die Beschneidung für wichtig halten. Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, es müssten vermutlich Juden-Christen sein, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Paulus kommt von der Mission wieder, hat so viel unter den Heiden getan. Barnabas war mit dabei und Barnabas war früher der erste Mann und Saulus war das Appendix. Ja, aber selbst dieser Barnabas, der diese ganze Missionsarbeit mitgekriegt hat, hat so viel Angst vor diesen Juden gehabt oder war in seinen inneren Überzeugungen noch nicht so sattelfest, dass auch er fortgerissen wurde und heuchelte und die Heidenchristen mied. Und Paulus führt ziemlich straff in seinem Galaterbrief Kapitel 2 aus, wie er darauf eingegangen ist. Er hat Petrus zurechtgewiesen. Und jetzt stellt euch bitte nochmal den Petrus vor, wie ihr ihn gemeinhin kennt. Also so einen Bären zurechtzuweisen, das setzt schon was voraus. Eine tiefe innere Überzeugung. Die wahre Mitgliedschaft im Volk Gottes besteht im Glauben an Jesus und nicht in Beschneidung oder in Reinheits- und Speisevorschriften. Und er wies alle, auch Petrus, streng zurecht. Leider berichtet weder Lukas noch Paulus, wann Petrus dann abgereist ist. Ich habe immer diese Situation vor Augen, wie Petrus bitterlich weint, nachdem der Hahn mehrfach gekräht hat und Jesus ihn anguckte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Petrus mal wieder so ein Ereignis hatte, wo er sagte, Mist, ich hatte Apostelgeschichte 10, die Dinge vom Himmel kommen. Ich habe es verstanden, ich habe es sogar gegenüber anderen Juden verteidigt. Und hier bin ich mal wieder voll hingelatscht. Ich war doch so sicher in der Überzeugung und hier habe ich daneben gelegen. Irgendwie ist er gegangen. Aber damit war der Fall nicht erledigt, denn da waren noch diese Leute, von denen wir lasen, dass sie aus Judäa gekommen waren und gesagt haben, ohne Beschneidung könnt ihr nicht errettet werden. Und zieht euch diesen Schuh bitte mal an. Also ich will nicht wissen, wer beschnitten und wer nicht beschnitten ist. Aber stellt euch mal vor, es wäre die Botschaft an euch. Ist ja schön, dass ihr jetzt zum Gottesdienst nach Marlow kommt, schön, dass ihr eine Elberfelder Bibel habt, die ist ja die beste von allen. Aber bei allem fehlt noch die Beschneidung. Das waren überzeugende Leute, die da kamen. Das waren nicht so kleine Schuljungen, ich habe im Katechismus gelernt, sondern das waren feste, harte Jungs, die das mit Überzeugung vortrugen. Und deswegen muss diese Sache unbedingt geklärt werden. Denn ein Festhalten an den rituellen Vorschriften würde den Tod von Jesus am Kreuz irgendwie klein machen, unwichtig machen. Jesus am Kreuz gestorben, ja, aber eigentlich das Wichtige ist, dass du etwas tust. Und das wollte Paulus nicht mitmachen. Die Sache muss besprochen werden. Also muss erneut nach Jerusalem gegangen werden. Deswegen ist hier lustigerweise am Ende der ersten Missionsreise ein Pfeil. Hat mit der Missionsreise direkt nichts zu tun, aber es ist das Ergebnis. Die Missionsreise hat stattgefunden, aber nach dem Motto, sind denn das jetzt Christen oder nicht, wenn sie nicht beschnitten sind? Diese Frage muss nochmal in Jerusalem geklärt werden. Markus, wenn du so lieb bist, uns einfach mal Apostelgeschichte 15 vorlest und ihr die Bibeln dabei habt, schlagt's ruhig auf. Es ist ein langer Text und wir scheuen uns nicht, auch einen langen Text mal in der Gemeinde miteinander zu lesen.
Also über die Übersetzung lässt sich natürlich bekanntlich streiten. Ich lese aus der Schlachter 2000 und ich lese ab Vers 2, wie es weitergeht. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten,
bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und spricht zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte aus zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus. Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht, wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt.
Danke. Das Problem ist, denke ich, jedem klar geworden, worum es ging. Und doch, wir dürfen über dieses Problem, was da diskutiert wurde, weder lächeln noch stöhnen. Was hier passiert ist, hier prallen Welten aufeinander. Fangen wir mal mit den Heidenchristen an, die sich ja gar nicht so zu Wort gemeldet haben. Es waren ja die Juden, die sich meldeten. Aber wenn man mal das Problem der Beschneidung aus Sicht der Heidenchristen sich anguckt. Für sie ist dieses Gebot der Beschneidung irgendwie ein sehr eigenartiges Gebot. Niemand wird gerne operiert. Erst recht nicht am Geschlechtsorgan. Ich sag mal, Männer gehen heutzutage noch nicht mal zur Vorsorgeuntersuchung. Und nun sollen sich Männer, gestandene Männer vielleicht, von irgendeinem Fremden diese kleine Haut am Ende ihres Gliedes abschneiden lassen. Auch wenn es Beschneidung auch außerhalb des Judentums gab und gibt bis heute, für viele ist das ein unangenehmer Gedanke. Also ich kann das gut nachvollziehen, das Problem. Dazu kommt, dass sich diese neubekehrten Christen oder diese Nichtjuden, die zum Christentum kamen, eigentlich des Evangeliums erfreuen wollten. Und plötzlich kommt da dieser Schock rein, das ist gar nichts wert. Da fehlt noch was ganz Grundlegendes. Wenn du dich nicht beschneiden lässt, ist deine Bekehrung nichts wert. Etwas moderner formuliert, die Heidenchristen erschrecken nicht nur, weil man so eine unangenehme Sache mit ihnen machen möchte, sondern das Evangelium fängt an zu schwanken. Ach, jetzt liefert ihr das Kleingedruckte nach, ja? Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich natürlich beim Unterschreiben, beim Klicken, ich will kaufen, nicht gelesen habe. Erst hier irgendwie Freiheit erzählen und im Nachhinein kommt ihr dann mit den harten Dingen an. Hatten die Apostel nicht gepredigt allein aus Gnade und jetzt kommt sowas? Und Entschuldigung, so gruselig das mit der Beschneidung vielleicht sein mag. Der eigentliche Punkt ist, man verlangte von diesen Männern und Frauen, dass sie sich einem total anderen Lebensstil, nämlich der jüdischen Kultur, auch anschließen. Denn es ging ja nicht nur um Beschneidung, sondern es sollte das gesamte Gesetz Moses gehalten werden. Mit all diesen Detailvorschriften. Und wenn wir den ganzen Text durchscannen, lesen wir, wie groß die Seelenlast für diese Glaubensgeschwister war. Zweimal wird davon geredet, dass sie beunruhigt waren, Vers 19, Vers 24, Elberfelder. Du hattest ein bisschen anderes Wort, aber gleicher Tenor. Und dass ihre Seelen verstört wurden, Vers 24. Als am Ende dann die Botschaft kommt, dass die Notwendigkeit der Beschneidung eine Irrlehre ist, heißt es, Vers 31, dass sie sich sehr über den Trost freuten. Ihr merkt, welche Emotionen in diesen Heidenchristen vorhanden war. Das ist verständlich. Denn am Ende ging es nicht nur um die Beschneidung oder bestimmte Vorschriften, sondern um die Frage, sind wir errettet oder nicht? Wie sieht das Ganze aus der Sicht der Juden aus, das Problem? Ein Stück weit möchte ich, auch wenn wir das Ergebnis der ganzen Diskussion schon kennen, erstmal um Verständnis für die Juden werben. Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Ja, tatsächlich seit Jahrtausenden war ihre Kultur davon geprägt, dass die Beschneidung des Mannes zur Mitgliedschaft im Volk Gottes gehört. Die kleinen Jungs sollten wenige Tage nach der Entbindung, nach der Geburt, beschnitten werden schon. Das war älter als die 10 Gebote. Das war an Abraham adressiert und der war für sie ein ganz, ganz wichtiger Vorfahr. Die ersten Christen waren alle beschnittene Juden. Müssen wir uns einfach mal von der Apostelgeschichte vor Augen halten. Jesus war ein beschnittener Jude. und der jüdische Messias. Gott hatte doch nur ein Bündnisvolk, oder? Die Juden. Das Christentum war insofern eine Art messianische Bewegung innerhalb des Judentums. Und die Juden hatten immer gefordert, und sie hatten die Tora auf ihrer Seite, dass heidnische Konvertiten, also Leute, die außerhalb des Volkes, doch zum Judentum irgendwie dazugerechnet werden wollten, die Bedingungen der Beschneidung und die Forderungen der Tora erfüllen müssen. Warum bitte sollte sich das jetzt alles ändern? Aber bei allem Verständnis für die Hürde, die die Juden nehmen musste, eins bleibt bestehen. Noch nie im alten Bund war ein äußeres Tun Eintrittskarte in das Königreich Gottes. Schon im Alten Testament, und da muss ich nicht Römer 4 vorlesen, das wird euch allen bekannt sein, schon im Alten Testament waren äußere Gehorsamsschritte nie die Eintrittskarte, sondern der Glaube. Selbst dieser Abraham, von dem wir hörten, war durch seinen Glauben gerechtfertigt. Also hatten die Juden zwar recht, dass sie an die Beschneidung denken, das stand ja in der Tora irgendwo, aber der aktuelle Konflikt, in dem sie hier stehen, zeigte, wie sehr sie sich vom Herzen Gottes entfernt hatten. Im Alten wie im Neuen Bund ist der Glaube gleichermaßen die einzige Möglichkeit, zum Volk Gottes zu gehören. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Da kommt irgendjemand, hier ist es eine Religion mit ihren Regeln, mit ihren Gesetzen und Forderungen, und sagt, so wie ihr euch da drüben Errettung denkt, so klappt das nicht. Ihr dürft jenes nicht tun, aber ihr müsst jenes tun. Und die Gemeinde reagiert irritiert, besorgt, verstört. Hatten die Juden vielleicht recht mit ihren Einwänden? Vom Ergebnis her wissen wir, nein, sie hatten Unrecht. Aber bitte verzeiht mal dann die dumme Frage, wozu musste dann noch ein Konzil stattfinden? Ist der Fall nicht klar? Warum musste diese Konferenz verbunden mit tagelangen Reisen stattfinden, wenn die Frage so klar zu beantworten ist, wie wir das gemeinhin denken? Ich stelle die Frage deswegen, nicht weil ich euer Interesse an Geschichte fördern möchte, was auch nicht übel wäre, sondern weil ich Angst habe, dass ihr jetzt langsam aussteigt aus dem aktiven Zuhören der Predigt und sagt, naja, das ist so eine Geschichte aus der Vergangenheit damals, das, ja, der Fall ist gelöst. Das mit der Beschneidung, hast du doch vorhin selbst in der Einleitung gesagt, Ansgar, ist nicht wirklich unser Thema. Wobei ich Brüder kenne, die aus Glaubensgründen sich haben beschneiden lassen oder ihre Söhne beschneiden lassen. Christen. Also es ist nicht total abgehakt, das Thema. Aber ich hatte zumindest in den letzten 3 Gemeindestunden nicht den Eindruck, dass wir uns intensivst über die Beschneidung unterhalten hätten. Aber könnte an meiner Aufmerksamkeit gelegen haben. Ich denke, dass da mehr drin steckt als die Frage, muss ich mich beschneiden lassen oder muss ich mich nicht beschneiden lassen? Und auch was für uns Frauen drin steckt. Wer hatte denn eigentlich die These aufgestellt, ohne Beschneidung bist du nicht errettet? Wer war denn der Erste in unserem Bericht, der diese These aufgestellt hat? Kapitel 15, 1, Elberfelder, einige. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was du für ein Wort hast, vermutlich sowas Ähnliches. Einige. Und man sucht davor und danach und man kriegt es leider nicht genauer gegriffen. Im Griechischen steht ein so allgemeines Wort, das über 500 Mal im Neuen Testament vorkommt. Wir kommen nicht weiter klar, wer diese Einige sind. Aber wir können einige schlussfolgern. Diese Einigen müssen Juden sein, nur die hatten ein Interesse an Beschneidung. Und es sind Juden, die keinen rettenden Glauben an Jesus Christus hatten. Keine Judenchristen, sondern nur Juden. Das Problem wurde also von außerhalb an die Gemeinde herangetragen. Wie komme ich darauf? Wenn wir das Zeugnis der Schrift nehmen und insbesondere Römer 4 und den Galaterbrief mit einbeziehen, dann können wir mit absoluter Sicherheit sagen, wer behauptet, dass auch nur ein einziges menschliches Werk notwendig ist, um errettet zu werden, zusätzlich zu dem, was Christus am Kreuz für uns getan hat, der sei verdammt. Der ist ein Irrlehrer, durch den spricht nicht der Heilige Geist, dessen Lehre ist falsch. Einen solchen Menschen wurden unsere Ältesten mehr oder weniger schnell und höflich von der Kanzel zerren, wenn sie hier so etwas sagen würden. Die schärfsten Wörter, die Paulus jemals verwendet, bringt er im Galaterbrief genau gegen solche Leute. Galater 5,12 ist in der Luther-Übersetzung und in der Elberfelder-Übersetzung insbesondere, aber auch in der Schlachter-Übersetzung so fromm, freundlich formuliert, dass ihr Galater 5,12 lest und sagt, aha, und ihr wisst gar nicht, was Paulus da eigentlich sagt. Und ich muss Karl-Heinz von Heiden wieder mal gratulieren zu seiner zu seinem Mut, konkret zu sagen, was eigentlich im Griechischen dasteht. Ich schone euch nicht. Er sagt dort, in etwas freierem Ton jetzt von mir wiedergegeben, wer Beschneidung fordert, damit Errettung durch Christus erst möglich wird, der soll sich nicht nur die Vorhaut seines Gliedes abschneiden lassen, sondern dem kann man auch gleich die ganzen Hoden abschneiden. Das ist das, was Galater 5,12 sagt. Ihr Elberfelder, ihr versagt an der Stelle, also tut mir leid, der kann sich auch verschneiden lassen, das ist eine nette Formulierung, aber Karl-Heinz von Heiden schreibt es konkret, der soll sich auch kastrieren lassen. Ihr merkt, mit welcher Intensität Paulus vorgeht, dass so klassische Brüdergemeinde zusammenzucken und sagen, wie kann man solche Wörter hier verwenden? Tut mir leid, ich zitiere nur Paulus ausschließlich. Paulus kannte, wie jeder andere Jude, auch 5. Mose 23,2. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Da steht nämlich drin, dass ein Kastrierter zum Abschaum im Volk Gottes würde und nicht zur Gemeinde des israelitischen Volkes dazugehören kann. Und dann merkt er, welche Gewalt da noch drin ist. Also nicht nur diese männlich brutale Geschichte, dann kannst du dir die Hoden abschneiden lassen, sondern auch gleichzeitig dieses Religiöse, was dahinter steckt, damit fliegst du raus aus der jüdischen Gemeinde. So wie ein Kastrierter nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde sein kann, so kann ein Forderer der Beschneidung kein Mitglied der weltweiten Gemeinde Christi sein. Ein solcher Typ ist nicht errettet. Und deswegen sind für mich die Leute in 15,1 Juden, die nicht den rettenden Glauben an Jesus Christus haben. Ich werde jetzt diese Juden aus Vers 1 immer mit anderen Juden vergleichen. Deswegen merkt euch mal, Vers 1, das sind die, die sich auf was anderes abschneiden lassen könnten. Zweitens, diese These wurde aber nicht nur von außerhalb an die Gemeinde herangetragen, sondern sie wurde auch innerhalb der Gemeinde vertreten. Während also die Leute aus Vers 1 nicht errettete Juden sind, vertreten in Vers 5 errettete Christen diese These. Aua! Mit dem ersten Punkt wären wir ja noch klargekommen und hätten uns entspannt zurücklehnen können. In Vers 5 treten wiedergeborene Christen mit dieser These auf und verwirren Menschen, machen sie traurig, setzen ihre Seelen unter Druck und verunsichern sie. In Vers 5 berichten Paulus und Barnabas zunächst in Jerusalem, was Gott durch sie getan hat. Lukas sagt nicht, dass die beiden das Thema Beschneidung auf den Tisch gebracht hatten. Nein, sie berichten einfach von dem, was Gott durch sie getan hat. Das hatten sie bereits auf dem Weg nach Jerusalem getan. Das war eine längere Reise. Und überall sind sie durch Syrien, durch Samarien gelaufen und haben dort Heidenchristen getroffen, haben denen erzählt, was auf der Missionsreise passiert ist und was war die Reaktion? Alle haben sich gefreut. Und jetzt kommen diese beiden Missionare mit der gleichen Geschichte nach Jerusalem. Und wie sieht die Reaktion aus, Vers 5? Eine Gruppe freut sich nicht, sondern ruft, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und Lukas lässt uns nicht im Unklaren. Das sind Christen, die dort rufen. Die aus der Gruppe, wie hieß es bei dir? Aus der Gruppe hieß es nicht bei dir.
Von der Richtung der
Pastoren. Richtung, genau. Richtung, Gruppe. Man könnte auch Sekte sein, sagen, wobei das zu stark ist, das Wort. Also die kommen aus der Gruppe der Pharisäer. Christen, die aus der Gruppe der Pharisäer kommen. Spannendes Thema. Der Punkt ist mir extrem wichtig. Von daher holt mal bitte eure Textmarker raus und markiert diese Sache in euren Gehirnwindungen. Die falsche These zur Rettung wurde nicht nur von Nichtchristen, sondern gleichsam vehement auch von Christen vertreten. Von unseren Leuten. Die Juden in Judäa und Umland, also ganz besonders in Jerusalem, hatten ja auch ein Problem. Das muss man ja ehrlich zugeben. Das Christwerden von Heiden war ja irgendwie noch okay. Solange es Proselyten wie der Hauptmann Cornelius oder ein äthiopischer Eunuch waren. Leute, die beschnitten waren und die dann zum Christentum überliefen. Hast das Gesetz Moses erfüllt, okay, dann bist du gut. Und wenn du dann on top noch das mit Christus draufpackst, ist das ja kein großes Thema. Hauptsache, das Gesetz Moses wird gehalten. Und jetzt laufen Paulus und Barnabas durch die Gegend. Paulus sowieso die Wundertüte für viele. Was ist aus dem geworden? Der war doch früher der große Christenverfolger. Und jetzt fängt er nicht nur an, auch von Christus zu predigen, sondern fängt er sogar an, das Gesetz mit den Füßen zu treten. Darf das Gesetz Moses derart abgekürzt, ja umgangen und ausgehebelt werden, dass jemand ohne Beschneidung in das Volk Gottes aufgenommen wird? Und gleichzeitig schwingt etwas mit, und das ist für uns nicht uninteressant, was ist denn, wenn diese ganzen Heidenchristen in unsere bisher jüdische Gemeinde hineinkommen und ihre Kultur mitbringen? Was wird denn aus unserer jüdischen Kultur, aus unserer Identität? Ist offensichtlich, und ich hoffe, dass jetzt alle gerade gut drauf seid, weil hier ist ein kritischer Punkt in dem folgenden Absatz. Es ist offensichtlich, dass die Jerusalemer Christen bisher in einer exklusiven Versammlung gelebt haben. Ich habe das Wort exklusiv hier aber mit einem kleinen E geschrieben. Und wenn bei den Juden in Jerusalem jemand zum Glauben kam, dann war es immer jemand, der kultisch schon gebrauchsfertig war. Wer hat sich denn in Jerusalem bekehrt? Ein Jude. Der hatte ja schon das Gesetz irgendwie erfüllt. Da war gar kein Problem. Die Frage war gar nicht hochgekommen in Jerusalem und Judäa, weil sich dort halt im Wesentlichen Juden bekehrten. Beschnitten, belehrt in den Forderungen des Gesetzes, geübt darin, fromm auszusehen. Und solche Leute haben durch die Gnade Gottes verstanden, dass der Messias, den sie erwarteten, tatsächlich in Jesus Christus erschienen war. Und sie hatten auch durch die Gnade Gottes Vergebung ihrer Sünden erlangt. Sie wurden errettet, wiedergeboren und erhielten den Heiligen Geist. Und nun wird von solchen Frommen erwartet, dass sie sich freuen, wenn Heiden, Unbeschnittene, zum Glauben kommen. Menschen, die weder ihre Vorhaut als Bündniszeugnis abschneiden lassen oder noch sonst wie am Gesetz Moses großes Interesse zeigen. Und solche Leute sollen dann auch noch in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden. In den Anfängen unserer, du warst damals mit dabei, Gemeinde, wurde was dann nicht mehr da, aber in den Anfängen, Andrea auch. Also die alten Gemeinden, die dreimal umgezogen waren und deswegen immer drei unterschiedliche Namen hatten. In unseren alten Gemeinden hatten wir eine ähnliche Situation. Wir sind von Gott ähnlich belehrt worden. Nicht in so einer dramatischen Thematik wie hier, aber wir haben auch so einen Schock erfahren. Wir waren viele Jahre am Hellespont seinerzeit mit internen Themen beschäftigt. Wir haben Aktenordner mit Skripten gefüllt und ich habe gehört, in Marlow gibt es auch Aktenordner. Also wir haben so viel gearbeitet mit bestimmten Themen, die Position der Frau oder die Stellung der Frau oder das Mitwirken der Frau in der Gemeinde und andere Themen. Wir hatten einfach gar keine Zeit und auch ehrlich gesagt kein Interesse, irgendwie mit Ungläubigen in Kontakt zu treten. Wenn die Gemeinde wuchs, dann weil unsere eigenen Kinder größer wurden und dann irgendwann ein eigenes Glaubensleben führten oder weil ein Mensch aus der Nachbargemeinde hineingeheiratet hatte. Als wir dann begannen, gewisse Faktoren abzuschütteln, die uns hinderten, ein evangelistisches Leben zu führen, schenkte Gott einigen von uns Kontakte zu Ungläubigen. Man las mit ihnen die Bibel, man sprach mit ihnen, manche bekehrten sich und echtes Gemeindewachstum fand statt. Es waren schöne Jahre. Durch diese Öffnung von, wir gucken unseren Bauchnabel an, wir gehen nach draußen, ist aber was ganz Interessantes passiert. Wir wurden nämlich plötzlich mit Fragen konfrontiert, die in unserer frommen internen Gemeindekultur lange Zeit gar nicht nötig waren, sie zu stellen. Wir lernten Menschen kennen, die nach mehreren Scheidungen mit einem neuen Partner zusammenlebten, manchmal neu verheiratet, manchmal nicht. Wir lernten Esoteriker und Drogenabhängige und Menschen kennen, die mit ihrem Leben einfach nicht zurechtkamen. Homosexuelle Aktive bekehrten sich. Kontakte zu Patchwork-Familien kamen auf. Also da, wo die Kinder nicht zu beiden Elternteilen gehören und die Elternteile auch nicht verheiratet sind, zumindest nicht miteinander. Im gewissen Sinne war diese Begegnung mit diesen Heiden, wenn ich das mal übertragen darf, ein Kulturschock für uns. Natürlich waren auch wir Gemeindeleute nicht frei von Sünde. Aber der Herr zwang uns, Fragen von der Bibel her zu klären, die wir in unserer scheinbar heiligen Exklusivgemeinde nicht oder nicht in diesem Maße bisher hatten. Wie sollen wir als Gottesfürchtige mit diesen komischen Lebenssituationen umgehen? Was sollen wir den Leuten raten, mit denen wir im Gespräch sind? Können Menschen, die aus solchen Verhältnissen kommen, sich eigentlich bekehren? Können wir sie taufen? Können wir sie in die Gemeinde aufnehmen? Oder muss da vielleicht mehr als nur ein Glaubensbekenntnis passieren, damit der Glaube wirklich echt ist und die Errettung tatsächlich ist, die dann in der Taufe bezeugt wird? Ich hoffe, ihr könnt dem Gedankengang folgen. In unserer Zeitschrift Bibel und Gemeinde vom Bibelbund gab es vor einem Jahr ungefähr zwei interessante Artikel. Und in dem zweiten Artikel hat der Autor einen ersten Artikel liebevoll, aber doch deutlichst kritisiert. In diesem ersten Artikel war beschrieben worden, dass ein Mann seit langem unverheiratet mit einer Frau zusammenlebt, sie zusammen Kinder haben und eigentlich Familie sind. Allerdings der vom christlichen Ethos her notwendige Trauschein fehlte. Und es ging dann um die Frage, was soll diesem Mann gesagt werden, der sich bekehrt? Was rät man ihm denn jetzt? Wie geht er mit diesem Konstrukt, was er Familie nennt, was alle Familie nennen, bloß wir Christen nicht wirklich Familie nennen können, weil der Trauschein fehlt. Wie soll man ihm raten? Wie geht man damit um? Und der erste Autor plädierte für eine sofortige Beendigung dieser unzüchtigen Beziehung und er hatte die entsprechenden Bibelstellen bereit. Der zweite Autor war keineswegs der Ansicht, dass solche wilden Ehen okay seien. Das war nicht die Ebene, auf der er argumentierte. Aber er fragte liebevoll und dennoch intensiv die Position des ersten Autors, der die sofortige Trennung kompromisslos forderte. Mir geht es in meiner Predigt heute, und mit Hinblick auf den Predigttext, nicht um diese konkrete Sachfrage, aber ich will den Konflikt einfach hochbringen. Ich möchte warnend aufzeigen, dass wir, weil wir die Bibel lieben, weil wir die Gebote Gottes hochhalten und damit zu Exoten in der Kirche geworden sind, weil wir Gottes Wert wertschätzen, deswegen stehen wir in einer Gefahr. Die Gefahr, neben die einzige Erfordernis zur Rettung, nämlich echten Glauben an Jesus Christus als Herrn und Retter, weitere Punkte aufzulisten. Vielleicht formulieren wir das etwas geschickter als die Typen aus Vers 1. Du kannst nicht errettet werden ohne Beschneidung. Wir sind vielleicht geschickter. Vermutlich sagen wir das auch nicht wortwörtlich, ohne dieses oder jenes kannst du nicht errettet werden. Wir formulieren vielleicht schwächer, unsicherer, unscharf oder verklausuliert. Das ist aber nicht der Punkt. Die Frage ist, was hört mein Gegenüber? Ist er womöglich beunruhigt wie die Christen in den Versen 19 und 24? Wird womöglich die Seele meines Gegenübers verstört wie die Seele der Christen in Vers 24? Kommen sie womöglich erst dann wieder zur Freude über den Trost, siehe Vers 31, nachdem andere meine Irrlehre korrigiert haben? Bist du ein Ungläubiger wie die Typen aus Vers 1? Vermutlich nicht. Bist du ein Christ wie jene Christen aus Vers 5? Das ist die Frage, die ich heute bestressen möchte. Jene waren vorsichtiger in ihrer Formulierung. Während die aus Vers 1 noch sagten, ohne Beschneidung keine Rettung, sagen die aus Vers 5 einfach nur, man soll sie beschneiden. Sie sagen nicht, was das heißt, wozu das führt, sondern sie sagen einfach nur, muss geschehen. Sind ein bisschen klüger oder unvorsichtiger in ihrer Formulierung. Aber der weitere Verlauf der ganzen Diskussion zeigt, dass diese sprachlichen Unterschiede völlig unwichtig sind. Die Frage, muss ein Christ zusätzlich zu seinem Glauben noch etwas anderes tun, muss er es tun, wird in diesem Konzil behandelt. Und ich ahne, dass vielleicht der ein oder andere unruhig wird und vielleicht sogar ein bisschen böse auf mich wird, auf den armen Prediger, der hier das Wort Gottes einfach weitergibt. Das Gefühl kenne ich. Ich bin schon ein paar Mal als Pharisäer beschimpft worden und ich war jedes Mal nicht besonders amüsiert darüber. Daher lasst uns bitte mal einen Moment nachdenken, wieso diese verachteten Pharisäer, also gemeinhin werden Pharisäer von uns Christen verachtet, wie können diese verachteten Pharisäer überhaupt Christen werden? Vers 5. Brüder, Christen, die aus der Gruppe oder aus der Sekte der Pharisäer kommen. Wie kann denn das gehen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Das Bild tut nichts zur Sache, aber ich wollte euch ein Bild mal geben zur Ableckung. Bibel, Bibel, Bibel. Tora, Tora, Tora müsste man jetzt bei den, Entschuldigung, müsste man bei den Juden natürlich sagen. Gerade unser heutiger Text zeigt, dass Pharisäer im Gegensatz zum Beispiel zu den Sadduzäern einen enormen Vorteil haben. Sie konnten sich zu Christus bekehren. Das Judentum war keine geschlossene Gruppe, wie wir sie manchmal so denken, dass die alle genau das Gleiche dachten und taten. Es gab verschiedene Gruppen und Richtungen. Teilweise nannte man sie Schulen. Oh Grusel, am Sonntag wird von Schule geredet. Einige folgten dem Rabbi, einige folgten einem anderen Rabbi. Das ist vielleicht gar nicht so unähnlich unserer heutigen Situation im Evangelikalismus. Da gibt es Baptisten und Brüdergemeinden und bei den Brüdergemeinden gibt es die freien Brüder und irgendwelche Brüder, die in irgendeinem Bund sind. Es gibt offene oder geschlossene Versammlungen, Dillenburg oder Wiedenest, erste Stunde zuerst, zweite Stunde zu zweit oder andersrum, Brüder. Wir haben da so unsere Schichten und Ebenen. Und so lesen wir auch im Neuen Testament gelegentlich von Sadduzäern. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen, dieses Wort. Diese jüdische Gruppierung war eher politisch als religiös motiviert. Sie war auch politisch recht mächtig. Sie anerkannten die Tora, also die ersten fünf Bücher, die fünf Bücher Mose. Aber mit den Propheten, das war ihnen nicht ganz so wichtig. Die Propheten waren eher gering geschätzt bei ihnen. Und in ihrer Theologie leugneten sie die Auferstehung der Toten. Sowas gibt es nicht. Es gibt auch kein Weiterleben nach dem Tode. Und sie glaubten auch nicht an die Existenz von Engeln oder Geistern. Man würde heute sagen, das sind Rationalisten. Das kann es ja nicht geben. Und wenn diese Leute ihre Überlegungen, ihre Überzeugungen nicht aufgaben, dann konnten sie keine Christen werden. Warum? Unser Glaube basiert ja darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. Also Totenauferstehung muss man schon dran glauben, um Christ werden zu können. Ansonsten klappt das mit dem Herrn Jesus ja gar nicht. Unser Glaube basiert darauf, dass es eine Vergebung von Sünden gibt, um nach dem Tode nicht ewig in der Hölle, sondern im Himmel zu sein. Und zwar dort, wo Gott wohnt und die Engel ihn anbeten. Also ihr merkt, so ein Sadduzäer hat mit dem christlichen Gedankengut enorme Probleme. Wie anders waren da, wie angenehm anders waren da die Positionen der Pharisäer. Ich mag die Jungs. Sie glaubten an die buchstäbliche Auslegung der Schriften. Sehr gut. Eine buchstäbliche Auferstehung. Prima. Sie glaubten an ein Leben nach dem Tode. Wunderbar. Und sie glaubten auch an die Existenz von Engeln. Finde ich auch cool. Damit teilen sie grundlegende Überzeugungen von uns Christen. Und tatsächlich stehen uns die Pharisäer und gerade uns Brüdergemeindlern stehen die Pharisäer